herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe drei vorzügliche Gäste, mit denen ich vorzüglichste Themen heute besprechen werde. Bei mir, ich hoffe, dass er heute Deutsch spricht, Manuel the Evil Powerlifter Kisilak. Dann die Legende aus Strength Wars, Matthias the Kegelmann. Und der letzte Mann im Bunde, bekannt auch für sein vorzügliches Wadenprogramm, Billy Westside.
Ja.
Alright, wollt ihr ein paar Worte zu euch selbst verlieren? Billy, erzähl doch mal von deiner großen Wadenreise, dass die Menschen wissen, wer du bist.
Die Waden skippe ich jetzt erstmal. Ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
Ja, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es ein geiles Zitat von Dom Mazzetti. Naja. Ich bin der Billy. Ich kenne Nick aus Gießen. Da habe ich meinen Bachelor gemacht in Bewegung und Gesundheit. Bin selbst auch Trainer. Wohne jetzt derzeit in Leipzig. Und ja, ich weiß nicht, ich habe recht viele Sportarten so durchgekaut. Angefangen mit Parkour, über Kampfsport. Dann über einen Kraftsport meine Wege gefunden, das olympische Gewicht eben. Und das tue ich aktiv nicht mehr. Und jetzt dödel ich gerade so ein bisschen, ja, als Generalist rum, sag ich mal.
Aber du kannst immer noch einen One-Arm-Pull-Up.
Das ist richtig, aber das ist jetzt auch kein großes Ding, finde ich.
Das ist ein Bad Moment, als du die ganzen Münder so, hat er nicht gesagt.
Ja, keine Ahnung, ja.
Alright, Matthias, erzähl doch ein bisschen von dir.
Ja, hallo zusammen. Ich bin heute von Basel angereist. Ich lebe in der Schweiz. Mach schon recht lang Kraftsport. Hab das 10 Jahre ziemlich ohne Unterbrechung durchgezogen. Und dann hatte ich mal immer wieder ein paar Ausschweifer und kleinere Krisen im Training. Hab mich an anderen Dingen orientiert.
Armdrücken,
genau. Und auch Partnerakrobatik. Hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also vor allem Partnerakrobatik ist sehr, sehr spannend, was Kraft und Effizienz angeht. Grüße da an den Martin, der macht Cheerleading. Und das ist ungefähr dasselbe. Und
es ist ein bisschen lustig, weil wir uns vorhin voll über Martin aufgeregt haben, weil der Cheerleading macht und immer nur kaputt ist.
Ja.
Und so ein riesen Potenzial in dem sehen. Und er durch diesen Sport einfach, ja, wir sind Leute. Komplett zerlegt und sein Potenzial nicht entfaltet und wir uns voll ärgern darüber. Und jetzt kommst du mit dem Ding.
Ja, schade, Martin. mach das, was die Coaches sagen.
Hör auf mit Cheerleading.
Bitte. Ja, genau. Und im Calisthenics bin ich eigentlich auch sehr früh gelandet, als es damals noch das berühmte Hannibal-Video gab und dann auch die Ostblock-Videos. Und habe da so meinen ganz eigenen Weg gefunden, war in der Schweiz recht viel allein damit und habe mich deshalb mehr dann nach Deutschland hin orientiert und irgendwann glücklicherweise Nick und auch viele andere in der deutschen Szene kennengelernt.
Ja, wenn du vom alten Schlag bist, kennst du ihn vielleicht noch von Heavy Artillery.
Genau.
Das ist ganz oldschool.
Ja, und 2015 eben war das Nummer 5 Strength Wars. Oh mein Gott.
Niemand erwartet von dir, dass du es aussprechen kannst.
Battle, es war Power Builder versus Calisthenics oder Power Building versus Calisthenics. Grüße an Koray.
Sehr geil. Manuel.
Yes.
Du warst ja schon mal im Podcast.
Ich war schon mal im Podcast. Also ich bin vor allem im Powerlifting daheim und seit Mai 2019 auch im Weight Calisthenics. Grund dafür ist einfach, weil der Oberkörper noch zu dünn ist.
Ist so.
Und da müssen wir was ändern. Ja. Ich habe auch selber 8 Jahre Trainingserfahrung, habe am Anfang extrem viel Scheiße gemacht, wie glaube ich so ziemlich jeder hier, und bin dann über die Trainerausbildung bei Intelligent Strength schlussendlich im Powerlifting gelandet und bin jetzt ebenfalls auch hauptberuflich Coach und betreue da vor allem eben Athleten, eher Anfänger im Powerlifting und auch sonst Leute, die stark und breit werden wollen.
Ja. Perfekt.
Genau.
Ja.
Darf ich an der Stelle mal eine Frage stellen für jemanden wie jetzt mich, der nicht so aus der Kali-Szene ist? Matthias, was sind denn die Ostblock-Videos? Also, wenn man da keinen Kontext hat, sorry.
Oh, sehr gute Frage. Also,
grundsätzlich
könnte alles sein.
Es muss aufgenommen sein mit einer Kartoffel.
und irgendwie eine bestimmte Musik
es drunter. Es muss sehr epische Musik unterlegt sein. Die Köpfe sind in der Regel kahl rasiert.
Ja, teilweise.
Also sie sind oft sehr kurze Haare und die machen komplett kranke Scheiße, aber technisch genauso scheiße.
Ja, das kommt drauf an. Also ja, ich fand immer...
Cyborg ist heftig, aber der größte Teil dieser Videos ist, du guckst dir das an und fragst dich, wie die das überlebt haben.
Ja. Leben die denn noch?
So, ja, also doch, ich glaube, die meisten machen das so im Alter von 17 bis 21, 23 und meist studieren die dann oder kriegen Kinder. Das ist in den Ländern zur Ukraine, Russland und so scheinbar irgendwie anders. Das ist für die eher so eine Jugendeskapade, aber die haben halt voll den krassen Anstieg und da das Level dort so hoch ist, zieht es einen hoch. Also die meisten krassen Sachen kamen vor allem, was Power Moves und Statics angeht, kamen eigentlich alle von dort. Und heutzutage würde ich auch sagen, dass Italien einfach auch saugut mit dabei ist und sehr, sehr spannend ist, wie überhaupt die Ästhetik davon verstanden wird. Das sind, finde ich, diejenigen, wo man richtig merkt, dass sie sich sichtbar damit auseinandersetzen, was sie wirklich machen wollen. Ja. Das ist so.
Also das muss man ganz klar sagen.
Das ist der Augenschmaus.
Italien. Guck dir mal Competitions von denen an. Burning Gate
ist. Oh ja.
Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich, die hauen dir Sachen raus, da fallen selbst Turnern wahrscheinlich die Eier ab. Das ist echt heftig. Also die hauen Kraftmoves nacheinander in einer Reihenfolge raus. Das ist schon ein extrem highes Level. Ziemlich geil. Aber um auf deine grundlegende Frage zurückzukommen, es sind Verrückte, gefühlt alles Russen, Ukrainer, irgendwas, die...
Das gibt es also gut gefühlt in jeder Sportart,
ja?
Ne?
Ja,
immer bekloppte Videos, kenne ich früher aus dem Parcours auch noch, da kam halt, ja, kennt man.
Ich glaube, die Mentalität dort ist sehr anders.
Man hat vielleicht weniger Ablenkung. Und wenn man sich nicht gerade für Alkohol entscheidet, dann sagt man, okay, ich baller mich jetzt im Sport weg. Was zum Teil wirklich stimmt und oft war dort damals der Sport mit einer sehr eindeutigen Anti-Alkohol-Haltung verbunden. Ja. Also Anti-Alkohol, Anti-Drogen. Und vielleicht auch noch der Unterschied zwischen Ostblock ist so, während so New York oder Florida, Kalifornien halt eher der Ami-Einfluss war, waren die Leute im Ostblock, würde ich sagen, meist eher jünger, die man gesehen hat. Eben manche waren auch so mit Parkour auch verbunden, viel auch mit Videoshooting und so. Und da kamen echt gute Sachen zusammen. Und ich finde, sie haben damals wirklich die Skills auf ein ganz neues Level gebracht, während meist die Amis mehr so einfach breit waren, Sets und Raps und so, ein bisschen mehr so Prison-Style. Workout oder Atmosphäre.
Ja. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass du im Osten tendenziell eine größere Turner-Vergangenheit auch der Eltern zu den Kids hast, weil das sehr normal war, dass du sowas gemacht hast. Und die Kinder dort, also soweit ich weiß, ist es ja in Russland auch so, dass du in der Schule eine bestimmte Anzahl an Klimmzügen machen musst, um bestimmte Noten zu bekommen und so Sachen. Also das Level ist schon in der Grundschule anders als beispielsweise in Westeuropa.
Ja.
So.
Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so von mittelsportlichen Leuten in Russland fast jeder irgendwie einen gekippten Muscle-Up rauskriegt. Oder jeder zweite mindestens, so in dem Alter und in den Kreisen, also noch ohne Training.
Weil es auch einfach körperliche Ertüchtigung ist einfach ein größeres Thema.
Genau.
Ja. Das ist grundlegend so. Sie werden alle darauf getrillt, dass sie irgendwann Soldaten werden.
Okay.
Dann escalated quickly. Genau. Alright. Ein Thema, das ich eigentlich unglaublich geil mal so in die Runde reinwerfen will, ist jetzt, ich hau den Satz jetzt einfach rein und dann kann mir jeder erzählen, was er dazu sagen möchte. Und zwar, warum du nach 3 Jahren Training eigentlich immer noch ein Anfänger bist.
Wer darf anfangen?
wenn du magst, kannst du anfangen.
Weil man nach 10 Jahren Training auch immer noch ein Anfänger ist. So sehe ich das.
Ja.
Ja, also keine Ahnung, ich finde es sowieso mal schwer, Anfänger, Fortgeschritten, sonst was so zu klassifizieren. Mhm. Zumal es jetzt auch um, wir gehen jetzt von Calisthenics aus, was jetzt eher eine Trendsportart ist, sage ich mal. Aber jetzt entwickelt sich das halt eher in Wettkampfsport. Usain Bolt kann vielleicht sagen, so ist vielleicht nicht unbedingt Anfänger, was Sprint angeht, aber man kann halt eigentlich, gerade was so eher skillorientierte und sonst was Sachen angeht, immer was dazulernen und feinschleifen. So, wenn man es als Handwerk sieht, ja, keine Ahnung, man kann auch Brot backen, bis ins Feinste ausschleifen, so, ne?
Definitiv.
Also,
ja. Alright.
Ja, die Frage ist, was man überhaupt erreichen will mit diesen Einteilungen. Und es kommt natürlich darauf an, wenn man sagt, nur Anfänger, Fortgeschrittener, Profi, dann habe ich drei Sachen, aber wenn ich sage Anfänger, Intermediate, Advanced, Professional, Elite, Athlete oder was auch immer, es kommt ja immer sehr darauf an, wonach sich das richtet. Also vielleicht ist diese Kategorisierung gar nicht so hilfreich auch.
Ja, also ich persönlich würde heutzutage auch immer noch sagen, ein Muscle Up zum Beispiel im Calisthenics ist durchaus eigentlich, wenn du es mal ganz genau nehmen willst, immer noch ein Anfänger-Move.
Definitiv, ja, ja.
So.
Muscle Up, ja.
Aber genauso würde ich immer noch sagen, und das ist jetzt ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von ganz vielen Leuten, aber ich würde auch immer noch sagen, dass eine 200-Kilo-Beuge in der Regel eigentlich auch oft noch ein Anfänger-Move ist. Kommt ein bisschen jetzt auf dein eigenes Körpergewicht
an. Je nach Gewichtsklasse,
ja. Aber so ab 75 Kilo Körpergewicht sollte das ein ziemlicher Standard werden. So, das erreichst du, wenn du ein vernünftiges Training machst, eigentlich innerhalb von spätestens 2 Jahren. Das und muss man einfach mal so sagen. Und ich habe es auch nicht nach 2 Jahren gehabt.
Ja,
aber ich habe auch nicht gut trainiert.
Und jeder, der jetzt was dagegen sagt, soll sich mal so ein Trainingscamp-Video Gewichtheben von chinesischen Kindern angucken. So. Da wird man schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sag ich mal. Ja.
Das ist halt echt so der Punkt. Ich meine, Manu, du kommst direkt aus dem Powerlifting.
Ja.
200 Kilo Beuge ist ein ziemlicher Standard.
Oder? Ja, also... Ja, also für in der mit 80 Kilo 200 Beugen, 2,5-faches Bodyweight Beugen, 3-faches Heben ist in Österreich so nationales Niveau eigentlich. Also brauchst du, um bei der Starts zum Beispiel eigentlich dabei zu sein. Also mittlerweile.
Das brauchst du, um dich überhaupt zu qualifizieren dafür.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, was das Niveau angeht, das ist die letzten Jahre extrem angestiegen, also mit vor, keine Ahnung, 5 Jahren mit den, da warst du mit den Quali-Limits, was du heute für die Start zum Beispiel brauchst, da warst du da eigentlich vorne dabei. Also das ist im Weight Cali zum Beispiel auch nicht anders, also wo ich reingekommen bin, also vor einem halben Jahr, da gab es wie viele Leute, die 200 gebeugt haben?
Ein.
Stimmt, jetzt sind es schon 4, 5.
Also ich habe...
Du hast sie unlocked.
Ich habe bei uns im Coaching, glaube ich, mehr als 7 Leute, die alle über 200 beugen. Und das geht ganz schnell eigentlich.
Das wäre vielleicht der Grund, warum ich keine Calisthenics-Wettkämpfe mehr mache.
Weil du dann beugen musst oder weil du
dippen musst? Dippen und beugen. Nee, mir sind die Gewichte einfach zu schwer geworden. Das ist schlecht für die Gelenke.
Da habt ihr es.
Ja, es war jetzt so halb ironisch, aber eben ist mir echt so ein bisschen arg schwer momentan.
Weil du nicht trainierst.
Aber was ich dazu noch sagen möchte, was so wichtig ist, dass es jetzt nicht, also von vielen wahrscheinlich falsch aufgefasst wird, nur weil wir jetzt sagen, 200 Beugen ist jetzt nichts Krasses, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass jeder 200 beugen muss.
Nee,
sondern es geht jetzt wirklich nur um Powerlifting, sonst was, wenn es halt ein Mittel zum Zweck oder sogar der Zweck ist, klar, absolut.
Ja.
Aber sonst, wenn es nicht dein Ziel ist, dann fuck it, keiner muss 200 Kilo beugen.
Nein, so, muss man überhaupt nicht.
Und das ist
auf der anderen Seite doch, verdammt.
Ja, aber da kommt manchmal so immer dieser toxische Vergleich, so weißt du, das ist immer so ein Ego-Ding von vielen Leuten. Dann sagt keine Ahnung, jemand sieht halt Michael Jordan Basketball spielen und sagt denen, ja, aber die können bestimmt keine 200 beugen. So, was ist das für ein dummer Aussage? Aber das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, so in genau so einem Kontext.
Man muss auch sagen, so 200 beugen Standard, das sind Wettkampfstandards. Ja? Also wenn du im, keine Ahnung, im Fit-In irgendwie 200 hebst, die Leute glauben, du wärst von einem anderen Planeten. Ja,
aber es ist auch, wenn du in die normale Welt der Zivilisten da rausgehst, ist es ja auch oft so, du machst ein Muscle-Up und das ganze Studio steht um dich rum.
Ja, also man muss schon...
Egal wie schier der ist.
also von den Zeiträumen 2 Jahre für 200 Beugen, finde ich schon, ist schon stark. Also es kommt natürlich immer darauf an, was du für einen Athleten vor dir hast.
100%.
Und also kann auch gut sein, dass man dafür deutlich länger braucht, 3-4 Jahre.
100%. Aber das kann auch
bei mir hat es 8 Jahre gedauert. Ja.
Genau. Eben, aber du hast auch nicht mal trainiert.
Nee, ich habe
viele Zeit dafür.
Ich habe 4 Jahre praktisch nur Scheiße gebaut.
Ja, ja, aber das weißt du dann oft auch nur so rückblickend, dass du eigentlich voll viel Zeit verschwendet hast, weil du keine Ahnung hattest, was du da gemacht hast. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Matthias, du kennst meine sportliche Laufbahn ja mittlerweile auch ganz gut so. Ne? Hast ja viele von selbst so miterleben können.
Darf ich das Wort Anti-Athlet sagen? Oder not gifted? Ja,
definitiv,
das ist definitiv, ne? Oder? Ja.
Ich bin überhaupt nicht gifted so. Und,
ja.
Aber ich habe zusätzlich dazu, ich würde echt behaupten, 2013 bis 2016 locker nur Scheiße gemacht und dann wurde es besser.
Ja. So. Ja, viel besser. Also ich fand deine Wettkampfform vom Bodybuilding richtig krass. Ich habe vorhin gerade erst wieder dran gedacht. Das war ziemlich geil. Die 200 Kilo Beuge, das ist auch sau cool. Also jeder kann es irgendwann machen. Ja.
Ich brauche manchmal Zeit. Ja.
Ich wollte auch noch was vielleicht zu den zu diesen Timeframes sagen, was fast schon eine Überleitung sein könnte.
Ja.
Und zwar, ich glaube, es hängt sehr viel an Hintergrund, Genetik und vor allem Umfeld. Und Umfeld kann natürlich heutzutage auch Internet sein, aber einfach, wenn man von irgendwelchen Zahlen hört, das ist was ganz anderes. Wenn 200 viel ist, dann ist 200 viel. Wenn 350 viel ist, dann ist 350 viel.
Ja.
Und was das ausmacht, ist, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und klar, jetzt kommt wieder das abgedroschene, aber spannende Beispiel der Sir Bannister Meile unter 4 Minuten. Aber es ist tatsächlich so. Es ist.
Ja. Ich glaube, das muss man kurz erklären, das weiß nicht jeder.
Bitte, ja.
Das ist ja damals diese Meile, da hieß es, die kannst du nicht in unter 4 Minuten laufen.
Genau, dass sogar das Herz explodiert und jeder kam mit einer. Jeder kam auch mit einer klügeren.
Wann war denn das? Das war 1900.
Nee, das war in den. Ich glaube, ich habe letztens erst mit 2 sehr guten Läuferfreunden von mir gesprochen. Grüße, dass ihr das hört.
Grüße an Ide.
Wenn ich jetzt, ich glaube, das war in den 40er oder 50ern.
Ja,
vielleicht so lange her. Und dann ist halt eben der Sir Roger Bannister, der als erster Mensch unter, also die Meile unter 4 Minuten gelaufen. Und dann gab es halt diesen Effekt, dass halt ein paar Monate danach, nach und nach, Leute es geschafft haben.
Glaub,
sogar Highschool-Kinder.
Ich glaube, in dem Jahr alleine dann 5 oder 7 Leute,
genau,
die das
und
in dem Jahr noch.
Die haben es halt rückgeführt, dass es halt so der psychologische Effekt war, wenn man gesehen hat, dass es überhaupt möglich ist.
Ja.
Aber heutzutage auch eine Meile unter 4 ist, gibt nicht viele Leute,
so,
die das packen. Ido, fühle dich angesprochen. Ich werde dabei sein, stoppen.
Aber ein guter Übertrag dazu ist ja auch zum Beispiel, wenn du Matthew Slatt anguckst, so sein fast 200 Kilo Dip. Hättest du das vor, keine Ahnung, vor 5 Jahren oder sowas irgendjemandem gezeigt?
Das wäre verrückt.
Da hätte keiner geglaubt, dass das möglich ist.
Da hätte man eher an Fake Weights gedacht oder so, glaube ich.
Ja. Und bei ihm muss man halt echt sagen, so, ich habe mich dann mal mit ihm unterhalten und der ist jetzt, glaube ich, 19. Und der hat halt mit 16 schon 150, 160 Kilo gedippt und hat sich aber über die Jahre jetzt dahin gearbeitet. So. Und auch da ist wieder so ein, um dann ein bisschen den Turn zu finden zu diesen Timeframes, die man so hat, das braucht schon auch eine gewisse Weile, so ein Gewicht da drauf zu packen. So, und das ist aber auch wieder so das Ding, wenn man seine Trainingsjahre anschaut, der hat wahrscheinlich so mit 14, 15 angefangen zu trainieren, dann ist der definitiv mit einem 200 Kilo Dip bist du kein Anfänger mehr. Da bist du eigentlich im Dip-Level bist du ein Pro. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir das Ganze in 10 Jahren rückblickend betrachten, wo wird der Dip da stehen in dem Moment? So, und ist dann das Pro-Level nicht schon wieder ein anderes und wir würden sagen, du bist nach 5 Jahren immer noch ein Anfänger?
Ein spannender Effekt, was ich mir, also für euch relevant sein könnte, dadurch, dass der Calisthenics-Sport jetzt recht jung ist, sage ich mal, ne?
Ja.
Machen es einfach nur random Leute, das heißt, es findet noch gar keine Selektion statt von Leuten, die jetzt, keine Ahnung, biomechanisch, woher du sonst was, also das ist noch komplett random verteilt. Wenn ihr euch zum Beispiel ältere Sportarten anguckt, wie Gewichtheben, da siehst du auf der Stage eigentlich nur Leute, langer Torso, kurzer Femur etc., oder weiß ich nicht, die Leute haben halt einfach den perfekten Frame dafür. Und ja, irgendwann, wenn sich das in Calisthenics, der Sport, wächst und nur noch die Leute, oder es auch mehr, also einfach Teilnehmer gibt und die Leute, die jetzt Bild dafür sind, anzieht, dann glaube ich schon, dass es nochmal einen riesen Leistungssprung geben wird, so, auch in Rekorden. Bis ja, es dann vielleicht irgendwann stagniert. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann sehe, dass jemand 400 Kilo dippt, so. Aber
es wäre geil.
ich fände es...
Safe und Spagat.
Genau. Ja. Nee, deswegen ist es eigentlich spannend, dadurch, dass der Sport jetzt gerade erst so umkommen ist. Ja. Ja. Müsstet ihr eigentlich mal Daten sammeln?
Ja.
So als Sportwissenschaftler würde mich das mal interessieren. So.
Aber ich glaube auch, was hier, um an die eine Topic jetzt nochmal ein bisschen anzuschließen, ein Ding ist, warum man sagen kann, dass du nach 3 Jahren immer noch ein Anfänger bist, liegt meistens daran, dass du könntest diesen Weg sehr stark abkürzen,
ja,
wenn du von Anfang an alles richtig machst. So, und ja, jetzt kommt wieder so dieses, niemand macht von Anfang an alles richtig und generell macht sowieso nicht jeder alles richtig, ja, aber wenn du von Anfang an eine vernünftige Trainingsplanung plus Technik in deinen Sachen, wo du gut rein werden willst, hast, das ist so ein Unterschied zu dem, der halt erst, so wie ich zum Beispiel, nach Jahren dahin gekommen ist, dass er sich um den Shit gekümmert hat.
Ja, voll.
Also ich meine, am Anfang, du machst sowieso random Progress.
Ja. Vielleicht auch noch was anekdotisch von mir selbst. Ich habe mit 15, 16 angefangen zu trainieren, bin Jahrgang 90 und da haben wir zuerst beim Kumpel zu Hause trainiert. Flachbank, Klimmzugstange und so.
Die typischen Sachen.
Und es gab noch keinerlei YouTube-Videos oder nicht bekannte. Es gab schon gar nicht Tutorials, zum Glück auch nicht diese nervigen Influencer, keine Vlogs. Ich kannte 2 Foren. Das eine davon, es gibt sogar beide davon nicht mehr. Klar, wer geht heutzutage noch auf Trainingsforen? Und es war auch nicht Team Andro oder irgendwie Shred. Die kamen sogar noch später erst. Und was aber für mich damals gut war, und es war ein bisschen Glück, ich habe zwar natürlich nur einen Trainingspartner gehabt und keine großen Vergleiche, was irgendwie Standard sein könnten, aber ich habe es mir, glaube ich, bei der Technik nicht allzu sehr versaut. Also vielleicht habe ich sehr konservative und vorsichtige Kraftzuwächse gehabt, aber die Technik habe ich ziemlich mehr und mehr sicher verstanden. Und das war, denke ich, für mich gut und das passt auch ein bisschen so zu meinem Charakter, dass ich ein bisschen gemäßigt bin. Ich schieße mich auch gerne im Training nicht allzu sehr ab, das ist bis heute geblieben. Vielleicht sogar auch ein bisschen Manko, falls ich an die Spitze kommen wollte. Aber ich glaube auch, dass ich sogar nicht mal, also für Muskelaufbau bin ich schon gar nicht gesegnet. Also
wir dürfen jetzt nicht vergessen, du warst ja auch schon an der Spitze.
Bisschen, danke. Damals, als die Spitze noch ein flacher Hügel war. Ja.
Also während du neben mir sitzt, kannst du jetzt nicht rumheulen, dass du wegen Muskelaufbau nicht gesegnet bist.
Das stimmt, der Wilgun ist der stärkste, am schwächsten aussehende Mensch, den ich kenne.
Danke.
Das,
wenn es ein Kompliment sein sollte.
Ganz objektiv so gesagt. Das ist echt so. Also manchmal. Also,
Manu, wir könnten jetzt eine Korrelation dazu ziehen, dass die 2 vegan sind.
Ja, eindeutig.
Das spielst du schon so. Dieser Wichser.
Ja. Vielleicht auch nochmal, wahrscheinlich eben noch eine Überleitung zum Thema, was definitiv drankommt für die Timeframes. Muss man denn Dinge in einer gewissen Zeit erreichen? Oft oder eigentlich ja nicht. Das heißt, man kann auch ewig. Ja, also man kann auch ewig vor sich hin trainieren. Ja, wenn dich jemand dabei erwischt oder dir besser helfen könnte, da habe ich auch so 1-2 Beispiele gerade im Kopf, wo einer sagt, ja, der wird gern das machen und fragt sich, ob er jetzt beim Körpergewicht von ein bisschen über 90 Kilo, ob er die 140 Kilo Kreuzheben schaffen kann. Und ich weiß, wie er trainiert. Das ist einfach der katastrophsten Bro-Split, den er immer wieder abändert. Das heißt, er kann halt nicht 3 Wochen bei einer Sache bleiben. Und in dem Fall, da habe ich ihm dann schon versucht zu sagen, probier es mal anders. Probier mal irgendeine Struktur reinzukriegen. Aber dann kommt erstmal so, ich bin zufrieden und das muss ich ja dann auch akzeptieren. Also ich habe versucht, ihm zu helfen. Und
ich glaube, da muss man den klassischen Unterschied machen zwischen dem, der da sehr ambitioniert ist.
Ja, also zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist für mich so, weil das vorher hatten, so Klassifizierung, Anfänger, Fortgeschrittene, dass das nicht unbedingt viel Sinn macht. Das ist für mich so, das war für mich so das, wie ich einen kompletten Anfänger definiere. Der hat kein klares System, der trainiert nicht progressiv und da ist technisch halt in den Lifts, um die es ihm jetzt halt vor allem geht, einfach noch sehr ausbaufähig, sagen wir es jetzt halt mal so. Ja,
ja, sehr und gut gesagt.
Das sind halt Sachen, wo ich das definiere und ewig vor sich hin trainieren, es kommt halt ein bisschen aufs Ziel drauf an. Wenn du jetzt 20 bist und du willst ein Powerlifting starten, dann hast du bis 23 Zeit, 23 glaube ich, um als Junior noch zu starten. Dementsprechend hast du in dem Fall jetzt wenig Zeit, würde ich sagen, weil der Sprung vom Niveau zwischen Junior und Open, also offene Altersklasse, ist hart, ja, das ist heftig.
Auf jeden Fall.
Wenn du jetzt so wie ich bist, wenn du jetzt mit 24 da schon raus bist, ich habe Zeit, ja, weil ich werde wahrscheinlich irgendwann um die 30 oder sowas komplett peaken, sagen wir es jetzt mal so. Und da kannst du dann auch so Sachen machen, dass du jetzt vielleicht mal ein bisschen in eine andere Richtung gehst von der Sportart und auch andere Fähigkeiten lernst, sag ich jetzt mal so, weil ich halt die Zeit habe und weil es meiner Meinung nach Sinn macht. Und da kann ich dann halt drauf aufbauen. Ja, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben im Gym 16-Jährige, die heben 2,50, was, ja.
Das tut schon weh, ja.
Das ist krass, ja.
Die können noch in der Sub-Junior-Klasse bis 18 starten. Ja, die haben für diese Klasse jetzt nicht mehr so viel Zeit, würde ich sagen. Weil das sind, weil international ist in der 83er-Klasse ein 2,50er Deadlift bei den Sub-Juniors. Da fehlt schon noch ein bisschen was, um ganz vorne mit dabei zu sein.
Ja, also
Also da hast du dann keine Zeit, dass du jetzt mal sagst, ja, ich will jetzt international starten und da vorne mit dabei sein und ich mache jetzt aber ein halbes Jahr irgendwie Calisthenics oder sowas. Das kannst du dann nicht erlauben.
Ja,
ja.
Kannst du wirklich nicht. Aber gleichzeitig muss man auch schauen, wie schnell entwickeln sich Athleten.
Ja.
So, ich meine, jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel. Wir haben einen Athleten bei uns im Gym, der Jan. So, der, wie lange trainiert er jetzt? 2-3 Jahre?
Ich glaube sowas, ja.
Und der hat jetzt auf einem Wettkampf Mühlviertler in Freistadt 3,52 gehoben.
Ja, sowas, ja.
Nach 3 Jahren Training.
Was wiegt der?
Der wiegt, also 120er ist er, glaube ich.
Ja, 120er Klasse.
Oh. Der ist nicht mal offener.
Das ist richtig krass. So. Ja, und da siehst du aber auch, dass es gibt halt Leute, die sind dann, das kann man jetzt sagen, wie man will, ja. Der arbeitet sauhart. Ich meine, ich sehe den trainieren, ja. Aber der hat definitiv einen gewissen Leistungsboost.
Auf jeden Fall.
Dadurch, dass er halt eine Wahnsinnsgenetik hat. Das kannst du dir so vorstellen wie bei Mario Kart, diese Boostfelder, wo du drüber fährst und schneller wirst. So trainiert der.
Ja.
So, der ist einfach schneller in den Sachen und dementsprechend hat er dann so ein Ding gebracht, ja. Ich meine, die meisten Menschen, die du kennenlernst, die werden in ihrem Leben keine 350 heben. Wenn die nicht machen.
Nee.
Also, ich meine, klar, das ist auch ein bisschen abhängig davon, ja, wenn du 66 Kilo wiegst, dann wird das eh schwer für dich, so.
Ja.
Dann wirst du das wahrscheinlich an deinem Leistungszenit und Peak heben, aber sonst wahrscheinlich wird es lange dauern.
Also mit 350 ist man ja absolut im 0,0 irgendwas Promillenbereich der Weltbevölkerung, also 0, ich weiß nicht, wie viele Nullen noch dazwischen.
Sehr viel Standardabweichung
drüber. Ja.
Also wenn du dir das anschaust, so, dass das in so kurzer Trainingszeit halt erreicht hat, das ist schon extrem krass mit anzuschauen.
Das sind halt aber diese Freaks of Nature, sag ich mal, die sowohl eine hohe Baseline als auch eine hohe Response haben. So, ne?
Ja.
Und wenn die dann noch viel Arbeit reinstecken,
ja, eben zufällig, das darf man nicht vergessen, die Arbeit, die rein geballert wird. Und oft sind es auch die Leute, die mehr aushalten, sag ich jetzt mal so.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Und wenn die dann noch intelligent trainieren und da hat halt ein extrem geiles Umfeld dafür,
Gut, du musst
da geht es halt ab.
Der wurde, glaube ich, die ganze Zeit über vom Alex Pürzel betreut, oder?
Ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich glaube schon, ja.
Auf jeden Fall einen guten Teil der Strecke. Das heißt, der hat einen sehr guten Coach gehabt. Der ist genetisch sehr gesegnet, der hält viel aus. Plus, der hat auch das Mindset, dass er sehr hart trainiert.
Ja.
da hat alles gepasst, so wirklich durch die Bank weg alles. So, dann passieren solche Dinge. So, das ist halt echt krass. Und auf der anderen Seite hast du aber komplett andere Leute, die sich nicht darum kümmern, dass diese ganzen Sachen bei ihnen stimmen. So, da haben die sich nicht drum gekümmert, dass sie ihr Training vernünftig irgendwie in eine Struktur reinbekommen. Die haben sich nicht um die Technik gekümmert, die haben all die Faktoren nicht reingebracht, die trainieren oft auch nicht hart genug und haben dementsprechend keine Resultate daraus. Und ich will ja jetzt nicht so aufrufen, dass du dich in jedem Training umbringst, aber eine gewisse Härte in einem Training ist definitiv etwas, was eigentlich bei jedem Menschen eine gewisse Response hervorbringt und bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger, sag ich mal. Ich glaube, das ist ein Punkt, den du oftmals aber auch erst nach einer gewissen Trainingszeit erfahren hast. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass du gefunden hast, wie hart du eigentlich trainieren solltest, um dein Ziel bestmöglich zu erreichen. Weil ich für mich zum Beispiel jetzt gerade, würde ich behaupten, ich habe jetzt gerade eine Härte im Training gefunden, die für mich perfekt ist. Nach 7 Jahren. So, dass ich auf der einen Seite hart genug trainiere, aber nicht so, dass ich mich ständig kaputt mache. So, ich habe relativ wenig Zipperlein jetzt gerade und es funktioniert gut.
Ist halt ein sauschmaler Grat, so, ne? Und den triffst du nicht auf Anhieb.
Nein,
gerade nicht. Auch wenn du der beste Coach der Welt bist, du kriegst jemand Neues dazu, du weißt nicht, wie viel, also die individuellen Unterschiede sind halt so riesengroß. Ne? Du weißt nicht, wie viel Volumen er verträgt, du weißt nicht, wie er reagiert, das pendelt sich ein.
Ja. Aber der Athlet selbst, der muss lernen, wie hart er an die Sachen rangeht. Das ist ein Riesenunterschied, ob du deine 3 Sätze Curls machst oder ob du deine 3 Sätze Curls machst. So.
Ich habe lange nicht mehr gecurlt, aber ja.
Ist ja völlig egal, welche Übung das ist. Aber da ist ein riesiger Unterschied, wie die Leute an die Sachen rangehen. Und ich glaube, was essentiell bei so Sachen sein muss, ist, Menschen zu lehren, wozu sie eigentlich in der Lage sind. Und dass sie sehr oft sehr unterperformen.
Zum Unterperformen fällt mir auch noch Fokus ein. Und das ist zum Beispiel bei Handstand oder anderem Skilltraining noch ein bisschen mehr jetzt als nur bei Kraft, aber dort sicher auch. Und wir Menschen neigen einfach dazu, oft so unfokussiert zu sein. Oder man denkt, ich mache jetzt meinen Satz. Und zack, ist irgendwo das Äffchen oder das Vögelchen im Kopf. Und man ist, und selbst wenn man dann nur 80% fokussiert ist, das ist halt doch ein großer Unterschied. Ja. Und das ist eigentlich die ganze Kunst beim Training, dass man sich so auf den Punkt bringt. Ich merke es selber, also eben mir passiert es vor allem beim Handstandtraining oft, dass ich dann merke, okay, du hast gerade wieder überhaupt nicht aufgepasst. Und es kann halt an vielen Sachen liegen. Es ist nicht nur der Kopf. Es ist einfach so diese Wahrnehmung und der Anspruch. Es ist das irgendwo eben. Und das muss man irgendwann mal rausgefunden haben und immer wieder pflegen, immer wieder ausbauen und sich am besten mit anderen Leuten da auf der richtigen Bahn halten.
Ja, definitiv.
Also jemand, der dich da auch überprüft und so.
Ja, der auch nochmal eine Runde meckert und sagt,
genau,
nee, fokussier dich noch mal.
Genau, ja.
So, ne? Und das ist ganz oft das Ding. Das ist nicht, deine Technik ist komplette Scheiße, sondern das ist auch das, was ich oft mit Senior oft mitbekomme. So, das größte Problem, warum Menschen oftmals in ihrer Technik versagen, ist, die haben sich nicht richtig konzentriert. Mhm. Weil die wissen, was sie zu tun haben in der Regel.
Ja.
Und es laggt einfach an der Konzentration.
Mhm.
Das ist krass.
Genau.
Ja.
Es ist echt schwierig zu beschreiben. Es ist nicht so eine Konzentration wie irgendwie vorm Papier oder vor irgendeiner Mathearbeit oder so. Das ist zwar lang her. Es ist irgendwie so ein... Es hat so viel mit Gefühl zu tun halt. Mit unmittelbarem Gefühl und dieser Übertragung von... also zum Beispiel bei Kniebeugen oder allen Beinübungen, alles in die Füße auch irgendwie rein, weil das ja dort ist, wo ein Teil der Kraft umgesetzt wird, vom Boden dann in die Füße zum Beispiel. Oder also jetzt bei Oberkörpersachen sind, finde ich auch die Hände extrem wichtig.
Ja.
Also besonders bei Klimmzug, das kann man so leicht ausprobieren, je schlechter man sich greifen kann, desto mehr verliert die gesamte Zugkette an Kraft.
Ja.
Das kann man an vielen Möglichkeiten oder feststellen.
Finde ich ja aber bei Druckübungen auch so.
Ja, auch. Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt das Handgelenk in einer unangenehmen Weise abgeknickt ist und der Druck schlecht verteilt wird, will der Körper automatisch stoppen und defensiver sein.
Ja, ja.
Dagegen kann man gar nichts machen. Ja. Ja.
Das ja. sind Sachen, die musst du dann auch gucken, dass du die optimierst. Ich erlebe das beispielsweise sehr oft so, dass Menschen auch bei Dips, wo ich es gar nicht verstehe, abgeknickte Handgelenke haben. Und dadurch, wenn du das fixst, dass so ein winzig kleines Detail sofort die Leistung massiv sich verändert.
Ja.
Und das auch von einem Satz in den anderen.
Ja.
Und da siehst du, dass so Kleinscheiß bei vielen Leuten echt einen Unterschied machen kann.
Ja. Es fällt mir jetzt gerade dazu ein, also halt Thema Füße und Hände und dann halt auch die nächsten Kraftübertragungskreuzungen im Körper, Schultergürtel, Hüfte, die sind extrem wichtig. Und was daran toll ist, wenn man die erstmal so ein bisschen einzeln für sich versteht, dann stimmt der Rest dazwischen viel besser. Ja, und dann muss man sich nämlich wieder auf weniger konzentrieren, was noch mehr Fokus aufs noch Wesentlichere erlaubt. Und so wird man stark oder effizient.
Ja.
Das ist irgendwie, that's it.
Also was meiner Meinung nach ein riesen Ding ist, Sachen Fokus und Konzentration, ist auch Zeitstress.
Wow.
Das merke ich immer, wenn so wie heute, wenn ich halt schauen muss, dass ich durch bin, du bist bei Übung A, denkst während dem Aufwärmen schon an Übung B. Und das ist auch das, du hast dann auch nicht diese Entschlossenheit und Aggressivität, mit der du reingehst. Und das ist halt eine richtige Scheißkombo und ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Also unter Zeitdruck zu trainieren ist schon meistens, gerade wenn du in einer performanceorientierten Richtung unterwegs bist, egal in welche Richtung das jetzt geht, ob das jetzt Powerlifting, Weighted Cali oder einfach nur ein Handstand-Game ist. So,
ja.
Du musst dein, wenn du unter Zeitdruck bist und dann halt nicht diesen Fokus da so 100% reinlegen kannst, das zerlegt dich performancetechnisch immer.
Ja.
Ich glaube, im Bodybuilding selbst macht es auch Sinn, sich darauf zu fokussieren, ist nicht ganz so schlimm, weil du oftmals nicht so krass, also verzeih mir, aber die haben oftmals nicht so
Performance. Technisch. Ja, ja,
das ist jetzt was anderes, wenn du, keine Ahnung, deine 10 Versuche reißen noch hast und nur noch eine Viertelstunde Zeit, als wenn du jetzt noch deine Bice and Tri-Sätze machst.
100%, ja. Oder ob du einen Single beugen musst und du musst dich erstmal hinarbeiten und den unter Fokus perfekt performen, oder ob du hingehst und deine Achter-Sets abreißt. Das ist ein ganz anderes Ding.
Ja. Und eben, oder wenn es schon am Anfang klar ist, dass man wenig Zeit hat, wenn man dann anfängt, Warm-Up-Sets zu skippen, die man eigentlich gern gemacht hätte für sich selbst. Und theoretisch, also ist jetzt gerade so eine Idee, aber wenn man das weiß, im Voraus sollte man je nachdem gerade 30% streichen. Also sich überlegen, okay, welche Sätze oder welche Übungen lasse ich für das Training weg, wenn es denn wirklich so ist, dass man gar nicht anders kann mit der Zeit.
Ja.
Und wahrscheinlich hat man ein besseres Training.
Ja.
Unterm Strich. Ja.
Weil du dir die Zeit für das nehmen kannst, Qualität, was wichtig ist.
Quantität.
Und die Qualität mitbringen kannst. Ganz genau. Extrem wichtiger Part. Ich glaube, Timeframes und Standards im Sport spielen da auch nochmal eine große Rolle, weil wenn du in einer performanceorientierten Richtung bist und dann unter Zeitstress performen musst, hast du oftmals so, dass du dein Qualitätsstandard nicht hittest. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Problem, das ja durchaus auch eine Riesenrolle spielen sollte. Für aber egal welche, wo du stehst, dein Bewegungsqualitätsstandard sollte, egal in welchem Sport du bist, eigentlich relativ hoch sein. Einmal beispielsweise jetzt, wenn du im Unilifting bist, du musst das qualitativ gut machen.
Es führt keinen Weg drum rum. Also da kannst du nicht grinden, da merkst du jeden Millimeter quasi off balance. Ist dann halt ein Fehlversuch.
Ja, und ich glaube, dass das in jede Performance-Sportart mit reingeht, weil egal, wenn du jetzt in dem Kraftsport drin bleibst, egal in welchem Lift du bist, wenn du den nicht so effizient und qualitativ hochwertig ausführst, wie es nur irgendwie geht, dann bist du irgendwann an der Grenze, wo du nicht drüber gehen kannst, weil die Qualität nicht stimmt.
Ja.
Und ja, das ist halt echt so ein Ding. Ich glaube, das an Qualität zu lernen, das ist der eigentliche Timeframe, der wahre Timeframe sein sollte, um den man sich kümmern sollte. Weil das ist sau unterschiedlich, wie schnell du lernst, wie gut eine Qualität sein sollte. Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche sau lang, um so einen Scheiß zu lernen. Der Billy ist jemand, der ist so, und es ist da. Du schnippst mit dem Finger und er kann das. So, der kann es instant umsetzen.
Level Asian.
Sorry. Das ist so. Da ist wieder das Dilemma, so, wenn man irgendwas gut kann, das ist so, ja, Asian. Nee, aber du hast völlig recht. Also das ist auch immer so das Ding, wenn Leute zu mir kommen und fragen eigentlich letztendlich, ey, wie lange dauert es, bis ich jetzt beim Oli-Beispiel das und das reißen kann? Dann wäre die ehrlichste Antwort eigentlich, so lange, wie es dauert. Mhm. So steck die Zeit rein und es bringt nichts, sich jetzt da zu rushen und dann scheißt man da vielleicht eine Glückswiederholung hin und hat jetzt die Nummer geschafft, aber die Qualität leidet drunter, ist halt langfristig nicht sustainable.
Ja. Mhm. Wobei ich schon behaupten würde, es gibt so bestimmte Sachen, wo du weißt, dass du die in bestimmten Zeitabständen in der Regel mit Menschen hinbekommst.
Ja, jetzt, keine Ahnung. Ja. Den ersten Klimmzug oder so ist jetzt sehr absehbar, sag ich mal. Ne?
Das ist definitiv.
Ja, hast recht. Ja. Aber das dann halt auch individuell unterschiedlich und auch ja, Erfahrungssache so ein bisschen, dass man einschätzen kann, ist es für den überhaupt realistisch? Ne?
Ja. Ich sag mal, je technisch unaufwendiger etwas ist, desto schneller erreichst du das.
Ja, genau.
Also, es ist leicht einzuschätzen, finde ich.
Ja, so rum. Ja.
Zum Beispiel Muscle-Up. Es gibt extrem viele Leute, die brauchen extrem lange, um einen guten Muscle-Up zu lernen. Und dann hast du natürlich immer noch so ein paar Ausreißer, die das halt so, und die können das. So, die sind irgendwie gerade geboren worden damit. Und gleichzeitig hast du aber unglaublich viele Leute, die, ein Klimmzug ist jetzt zum Beispiel technisch nicht so aufwendig, wie ein Muscle-Up. Mhm. Und trotzdem musst du da auch sehen, dass gerade da auch wieder so der Qualitätsanspruch von voll vielen Menschen sauniedrig ist.
Ja.
Mhm. Das ist krass.
Ja, ja.
So. Also die ziehen sich halt irgendwie hoch. Die Regel ist langer Arm und Kinn über die Stange. Aber wie das passiert, ist dann wiederum irrelevant. Das würde dir in Sportarten wie dem Oli-Lifting niemals passieren.
Ja.
Wenn du deinen Snatch so machen würdest, wie ganz viele Leute Klimmzüge zum Beispiel machen,
dann
hättest du wahrscheinlich schon eine Kugel im Kopf von Boris Schaiko aus Russland abgefeuert. So.
Richtig, ja. Und da, darf ich nochmal kurz ranten? Ihr beide werdet mich gut verstehen können. Handstand ist auch so ein Ding. Wenn irgendwer zu dir kommt und sagt, will einen Handstand lernen, dann fängt man an, erzählt was über Alignment, über wo die Kraft herkommt, wie du es ausgleichst. Aber das ist den Leuten im Grunde genommen völlig egal meistens. Die wollen einfach sich 2 Sekunden auf den Händen halten, egal ob Banana, sonst was. Aber da, ne, jeder hat halt andere Ziele und Ansprüche. Das trifft schon. Aber da ist manchmal frustrierend, leider.
Ja.
Ja.
Definitiv. Das ist.
Beim Handstand gibt es allerdings das schöne Phänomen, das merke ich bei meinen Workshops, die ich mache, dass dann, wenn Leute in der Balance sind, dann spüren sie plötzlich fast keine Krafteinwirkung mehr. Und oft setze ich, also wenn es jetzt wirklich Beginner sind, setze ich die mit ein bisschen Hilfe und Spotting da rein und dann kommen die hoch und gucken mich mit den größten Augen an. Das ist so, weil dann ist der Handstand eben kein so Kraftakt mehr, sondern einfach so ein Übereinanderstapeln von Handballen, Schulter, Hüfte und das ist recht lustig so. Und dann, daran kann man sich ja zum Beispiel auch ein bisschen dann messen, ob man dann ein bisschen in das kommt, selbst wenn man das nur kurz hält und dann kann man sich ja steigern. Ja.
Aber ich würde fast behaupten, das sind fast allen Lifts so.
Ja.
Wenn du das wirklich mal genau triffst, dann wird das Gewicht, das letzte Woche noch sau schwer war, auf einmal so, und es ist sau leicht.
Ja.
So, ich meine, Manu, wir kennen das, glaube ich, beide recht gut. Thema schwere Kniebeuge.
Ja.
Es gibt den Tag, wo du einfach deine Hüfte ist ein bisschen zu, du musst deine BWS vorher öffnen und sowas, und du bist so richtig, du beugst das Gewicht und es ist schwer. Du gehst in der nächsten Woche darauf hin, retakes das gleiche Gewicht und an dem Tag bist du viel beweglicher, alles funktioniert gut, du triffst genau deinen Schwerpunkt und plötzlich ist das gleiche Gewicht um 4 RPI-Punkte leichter. Ja. Letzte Woche war es eine 10, diese Woche eine 6 und du stehst davor und fragst dich, wo kommt das her? Und das ist genau das, weil du es genau getroffen hast, weil dein Körper, dadurch, dass er halt in der richtigen Mobi-Position war und du vielleicht auch an dem Tag einen besseren Fokus hattest, also du hast einfach den Schwerpunkt besser getroffen, alle Gelenke zum richtigen Zeitpunkt untereinander gebracht und dann wird es leicht.
Würdest du es so ein bisschen als Flow-Zustand beschreiben? Schon, ne? Wo du einfach merkst, so, aha, so, es klappt gerade einfach alles, ich muss nicht groß nachdenken und es fühlt sich einfach richtig an. So.
Ja, weil ich sagen muss, ich mag dieses Flow-Ding nicht so, weil mir das oftmals oft in diesem schwulen Movement-Kontext gebracht
wird. Ach so, nee, so meine ich das gar nicht. Aber nee, Flow-Zustand ist sogar in der, also auch wissenschaftlicher Spiel zu gemacht worden. Aber das, was du sagst, ne, ich kann das vom Gewicht heben, das war vielleicht einer von 50 Versuchen oder so, wo ich einfach so einen Snatch-Versuch hatte und es war halt einfach, es hat 1:1 geklappt und es war einfach ein geiles Gefühl. So, ich so auch so ein bisschen Blackout-Erlebnis, dass du danach, du standest oben und irgendwie, das war so ein nice Gefühl und das hast du halt beim Handstand manchmal auch, wenn du halt perfekt stehst, kennst du.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind so ein kleiner Nervenkitzel, der treibt halt unfassbar an. So, selbst wenn das alle paar Wochen nur einmal du das spüren kannst.
Ja.
Aber wenn irgendwas richtig ist, dann merkt man das schon. Also wenn eine Perfektion gibt es nicht, aber wenn irgendwas technisch da ist,
sag ich mal. Ja, 100%. Also das ist egal in welchem Lift, den ich bis jetzt gemacht habe, wenn ich den technisch effizient ausgeführt habe, war der halt selten leichter.
So,
das ist halt aber wieder auch der Grund, warum du nach dieser technischen Perfektion eigentlich immer streben solltest, weil es macht dein Leben schon schöner.
Und da trifft ja auch dann die ausreichende Beweglichkeit auf Sensomotorik und Propriozeption. Mhm. Eben, dass alles am richtigen Ort ist mit, also ohne Einschränkung sozusagen, mit dieser Leichtigkeit, mit diesem angenehmen Gefühl.
Ja.
Das,
und dann gibt es aber gleichermaßen das frustrierende Gefühl, dass man einmal diesen Aha-Moment hat, hat gerade am Anfang, wenn eine Bewegung jetzt noch nicht so ganz ausgeschliffen ist und die Varianz einfach hoch ist zwischen guten und schlechten Tagen. Und da hast du das Gefühl so, jetzt habe ich es gescheckt. So, dann hat man das Gefühl, als wird man das ab der Wiederholung für immer so können. Nächste Einheit wieder scheiße.
Ja, so, klar. Ja.
Das tut dann aber richtig weh.
Das ist so grausam. Scheiße.
Wie oft ich schon so eine Pseudo-Erleuchtung in bestimmten Bewegungen hatte.
Ja,
ich dachte so, jetzt kannst du es.
Aber ich finde, trotzdem darf es gerne auch bestimmte Standards geben. So generell auch Kraftstandards, Qualitätsstandards aber bestimmte Sachen, finde ich, sollte man im Leben können. So, was wären eure persönlichen Standards, wo ihr sagt, das sollte ein Lifetime-Goal sein und das solltest du definitiv können.
Für Athleten oder für normale, also weiß ich nicht.
Also da wir mit dem Strength and Skills Podcast eigentlich mehr an Athleten gehen, würde ich sagen an Athleten.
Okay.
Manu, magst du zuerst?
Das ist eben, da wir hatten das ja schon, das ist einfach eine extrem individuelle Streuung, wie gut jemand dafür gemacht ist jetzt genetisch. Und das ist jetzt halt bei Maximalkraft ein Riesending, dementsprechend schwierig zu sagen. Also ich glaube schon, also ein Triple Bodyweight Deadlift ist etwas, das kann jeder schaffen, was jetzt so 80, im Bereich 80 Kilo zum Beispiel wiegt. Eine 200er Beuge in dem Bereich auch.
Ja. Boah, fuck, Triple Bodyweight wäre für mich, ich müsste über 300 heben.
Ja, gut, das sind eben, wie gesagt, darum habe ich jetzt auch dazu gesagt, so 80, 85 Kilo.
Dann nimm halt ab. Weight Cut.
Aber es geht ja auch darum, wenn alles statt mit 91 auf der Bühne, so, das, wohin?
Also das sind jetzt halt Sachen, die möglich sind, wo die meisten Leute jetzt aber schon spezifisch drauf hin trainieren müssen. Also es ist jetzt nicht so, ich mache ab und ich bin, also wenn du jetzt als Durchschnittstyp, ist es jetzt nicht so, du gehst ins Gym, machst ab und zu Kreuzheben und hebst jetzt Triple Bodyweight. Das wird nicht passieren. Also das ist schon in dem Kontext, dass ich sage, ich gehe da jetzt voll drauf auf das Ziel.
Okay.
Und sonst halt Standards, wir hatten das eh schon, die Leute, oder Leute, die in untrainiert sind, die kriegen die Krise, wenn du sagst, du hebst 100 zum Teil schon. Und wenn wir jetzt so Gesundheitsstandards sprechen, ist meiner Meinung nach so 1,5-faches Bodyweight beugen ist jetzt schon das Minimum eigentlich. Das, was jeder Mensch können sollte.
Also, das ist bei einem 80-Kilo-Athleten noch 120 Kilo Beuge.
Das hast du in einem halben Jahr. Maximal.
Ja. In der Regel, ja.
Also, das Standard sind, es kommt halt immer drauf an, wo willst du hin, wenn du Wettkämpfe machen musst, dann gibt es bestimmte Standards. Ja, wenn du auf eine Staatsmeisterschaft willst, du musst dich dafür qualifizieren.
Ja.
Dementsprechend hast du da klare Richtlinien, an denen du dich orientieren kannst. Wenn du jetzt als Nicht-Wettkampfathlet ist das halt immer, ist das deutlich schwieriger zu definieren, finde ich.
Ja.
Aber so, keine Ahnung, zweifaches Bodyweight heben sollte gesellschaftlicher Standard sein, sage ich jetzt mal.
Fände ich eigentlich gut.
Ja, also ich habe gerade auch ans zweifache Körpergewicht gedacht. Ich glaube, fürs Kreuzheben bin ich definitiv besser gemacht als für die Beuge, wenn man das unterscheidet. Und ich habe gerade letztens nach einer ewigen Unterkörperpause, Trainingpause, boah.
Erzähl doch mal, wie lange
vielleicht. Ich kann es gar nicht. Ich weiß nicht, ob es. Vielleicht war es sogar über ein Jahr, also wenigstens ernsthafteres Training. Und Kreuzheben selbst habe ich, glaube ich, mindestens ein Jahr nicht mehr gemacht. Und da ging halt doch doppeltes Körpergewicht mit Aufwärmsätzen. Und zwar Double Overhand Grip.
Das ist und jetzt eigentlich der Moment, wo wir den Podcast abbrechen müssen und den Matthias ins nächste Gym schleifen.
Und den Kreuzheben lassen.
Scheiße, ja. Matthias, wenn wir morgen ins Gym gehen, wirst du Kreuzheben.
Aber kann ich ein bisschen machen.
Ich habe bestimmt auch seit 6 Jahren oder so nicht mehr gehoben. Im Uli machst du es halt nicht, ne?
Ja, aber das ist zum Beispiel
auch. Du hast Gewicht vom Boden weggehoben.
Ja, also ich hatte schon mal eine Stange
in der. Aber ich finde jetzt auch nochmal, ich würde es gar nicht so Leistungsstandard, sondern eher Minimalstandard sagen. Und ich finde auch, dass ein zweifaches Körpergewicht heben schon schön ist. Und damit bin ich zwar mega konservativ, aber vielleicht 5 Klimmzüge. Ich würde eigentlich eher 10 sagen, wenn man sich irgendwie als körperlich lebendig oder sportlich bezeichnet. Aber leider ist das eben gar nicht der Fall und das finde ich ein bisschen traurig. Oder
wenn
auch,
du lebst, solltest du zählen können.
Ja, oder auch, dass man mal ein paar halbwegs schöne Liegestützen machen kann. Klar, manche Leute haben sich damit auch nicht so auseinandergesetzt, aber das ist dann fast schon so ein Education Goal. Wie kann eine halbwegs ordentliche Liegestütze aussehen? Und es gibt halt Leute, die jahrzehntelang entweder im Studio oder sonst wo irgendwie trainiert haben und nicht an diesen Punkt gekommen sind. Deshalb sage ich mal Minimalstandard. Mhm. Einige schöne Liegestützen können, ein paar Klimmzüge, die nicht komplett dahin gesudelt sind. Einfach mal den Unterschied zu verstehen zwischen hängend und dann auch Kinn ungefähr über die Stange und nicht, dass man irgendwie so Half-Raps macht. Ich finde, das ist einfach wahnsinnig hässlich oder irgendein Rumgekippe. Da blutet mir schon das Herz, wenn ich zum Beispiel beim Park jemand sehe, der vorbeijoggt oder mit dem Fahrrad vorbeifährt, das Fahrrad hinwirft und 3 gekippte, gequälte Klimmzüge macht und wieder weiter joggt. Da komme ich mir vor, als ob der mir in den Garten geschissen hätte. Und wenn ich Texaner wäre, dann hätte ich ihn schon längst mit der Schrotflinte erschossen. So.
Statement.
Passt auf, wenn ihr nach Basel kommt.
Ja.
Nein, es ist sowas.
Gibt nicht. Du musst es so vorstellen. So. Matthias lebt in seinem Häuschen in Basel. Er hat einen Vorgarten, da steht eine Klimmzugstange.
Als Falle.
Und immer, wenn jemand vorbeikommt und einen Klimmzug kippt, dann schießt er ihn einfach.
Ja. So.
Ich glaube, das wäre Spaß.
Also auf Englisch so, wie sagt man, do the gene pool a favor. Aber das ist jetzt auch ein bisschen böse. Ja. Und so ein bisschen heben. Ich finde, beim Heben kann man auch, da hat man den sehr guten Vorteil, dass man beim Heben noch auch recht untrainiert stark sein kann. Deshalb finde ich das gar nicht so ein schlechtes Ding, wenn man sagt, okay, ich trainiere gar nicht regelmäßig, ich mache irgendwas ganz anderes, Jiu-Jitsu oder sonst wie, aber dann hat man immer noch was man halbwegs irgendwie so kann. Also ich habe mich jetzt eher vom Minimum her angenähert.
Ich finde, also gut, du hast einmal schön für Leistungssport oder für Athleten im Kraftsport gesagt, du hast mal für Fitnessstudien gesagt. Ich würde also zumindest meinen gesellschaftlichen Standard noch viel weiter unten ansetzen. Ich bin einfach nur der Meinung, also, wobei das halte ich mal für nicht ein, jeder sollte einfach so beweglich genug sein, dass er auf dem Boden sitzen kann. Das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Also auf dem Arsch, Schneidersitz, sonst was. Viele Leute können das tatsächlich nicht.
Ja.
Man soll seine Einkaufstasche tragen können und einen fünften Stock Treppen hoch. So, und
ohne,
dann,
ohne dabei zu verrecken.
Ohne dabei zu verrecken, das richtig. Stimmt. Und ich finde, also als, weiß ich nicht, klar, es ist schön, einen Klimmzug zu können, sonst was, aber wieso? Das sind halt so Standards, die man random festsetzt, wie dass man sagt, Goldstandard, also weiß ich nicht.
Also einen ich Klimmzug finde find ich halt schon Überlebenspotenzial.
Also vielleicht sein Körpergewicht irgendwo halten können. Mhm. Aber so wie diese Sachen zum Beispiel, weiß ich nicht, das hängt von der Ausführung ab. Es gibt ja diese Standards mit Double Bodyweight, bei den Grundübungen, mit Beugen, sonst was. Das ist halt, klar, vieles realistisch und auch erreichbar, wenn man es drauf anlegt. Aber so gesehen kannst du es in jede Richtung weiterspinnen. So, ne? Also ich meine, wir kommen jetzt alle aus dem Kraftsport, sage ich mal. Ein Marathonläufer würde sagen, sein Standard ist, dass jeder irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer am Stück laufen kann. So, da sind wir alle raus. Deswegen zu sagen.
Stimmt.
So je nachdem, was du für einen Sport machst, gibt da halt dein Bestes und.
Aber deswegen habe ich auch das so in die Runde geworfen, dass jeder sein Ding so reinbringt. Ja. Ich finde, irgendwie hat doch schon immer jeder so seine bestimmten Standards im Kopf, wo er denkt, dass Menschen das können sollen. Ja. Und das finde ich immer
das ist super spezifisch, ne?
Also ich war selber mal an einem Punkt, wo ich sehr, sehr, sehr untrainiert war. Da sind ganz interessante Sachen passiert. Aber sobald ich nicht mehr 10 Klimmzüge relativ locker kann, bin ich unglücklich. Dann fühle ich mich nicht mehr wohl.
Das kann ich verstehen.
Genau. Das ist so, okay, ich bin leicht. Aber nein, es ist so. Nein, aber einfach
so. Ist wirklich so bei der Zahl 10, wo du sagst,
plus, cut? Plus, minus. Also ich hatte mal Zeiten, wo ich vielleicht in einem Satz 8 geschafft hätte, aber ich habe dann wieder angefangen mit 3x5 vielleicht. Einfach, weil ich Mühe hatte, ich war komplett dekonditioniert.
Ja.
Das ist auch sehr interessant, der Unterschied zwischen Kraft und auch Trainingsload oder also Konditionierung, was man gerade dann verträgt und so. Da gibt es manchmal auch sehr Unterschiede und es kann zum Teil auch sehr heikel sein, wenn die Kraft noch relativ hoch ist, die man hat, aber eigentlich das Vertragen davon vom Körper weit drunter liegt. Da war ich mal dran. Ich habe übrigens auch mal, das muss man auch sagen, mit fast keiner Hornhaut einen einarmigen Klimmzug geschafft. Und das ist, denke ich, eine Leistung.
Du warst mal so, oder du hattest
ich war mal, fast keine Hornhaut? Ich habe mal so wenig trainiert und konnte immer noch einen einarmigen Klimmzug, dass ich einfach im Grund keine Hornhaut hatte. Und ich habe jetzt immer noch recht wenig, aber jetzt trainiere ich so langsam wieder.
Seit ich 14 bin, habe ich Hornhaut an den Händen irgendwie, oder? Ja. Ich kann keine Zeit zurückdenken.
Vielleicht das für die Podcast-Hörer, Nick guckt nur entsetzt.
Ja.
Aber ich denke, man darf wirklich von jedem Spektrum der Freekickheit auch erzählen. Ja. Und eben, ich hatte mal Phasen, wo ich wirklich verglichen mit mir selber früher echt nicht fit war. Nicht fit, ist nicht stark, Spiel. Nicht. Ja, und vor allem nicht trainiert. Ich habe nicht trainiert.
Ja. Ja. Aber jetzt bist du ja back on track.
Ich bin back on track.
Also bei mir ist so.
Da habt ihr schwarz auf weiß, Leute.
Bei mir so ist so schwach zu sein, ist einfach ein massiver Verlust in Lebensqualität. Man fühlt sich einfach extrem scheiße.
Das schwach.
Es ist so mit 17, 18, wenn du dir mit 80, 90 Kilo den Rücken kaputt haust beim Kreuzheben. Gut, war technisch natürlich und dralla Sau, ja. Aber trotzdem, das ist.
Das kann eigentlich nicht sein. So.
Ja.
Ja.
Das verstehe
ich
auch. Ja. Also, für mich ist es eigentlich viel mehr Kopf. Also auch körperlich, weil körperlich, gut, im Alltag merkst du jetzt nicht unbedingt einen Unterschied, ob du 170 beugst oder ob du 200 beugst.
Ja.
Meistens jetzt nicht.
Es sei denn, du bist zum Beispiel mal bei einem Umzug und plötzlich ist das
alles das
schwer. So,
ja.
So aber, Sachen, ja.
Aber da ist ja das Volumen auch hoch meist. Also Umzüge können einen auch recht plätten, finde ich.
Ja. Aber es ist grundsätzlich erstmal nicht so schwer, den Schrank, von dem du dachtest, dass er schwer wäre, runter zum Auto zu bringen und dann vielleicht in einer anderen Wohnung wieder hochzubringen. Es ist schon ein Vorteil, stark zu sein in solchen Fällen.
Aber dafür muss ich sagen, für einen Umzug ist völlig egal, ob du 200 oder 250 heben kannst. So ja, würde ich sagen.
Das ja, absolut.
Da,
aber es macht einen Unterschied, ob du 80 oder 200 lebst.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber da muss ich auch sagen, wieder persönliche Unterschiede. Ne? Ich bin jetzt gerade tatsächlich, glaube ich, so leicht, wie ich es lange nicht mehr war. Also das Bissmuskulatur, was ich irgendwann mal hatte, habe ich jetzt auch weniger. Aber ich fühle mich wohler denn je. Also beziehungsweise ich fühle mich jetzt auch nicht sonderlich schwach. Aber das ist halt einfach mit den Sportarten, die ich gerade mache, was jetzt im Überwiegend halt Handbalancing und Bouldern sind. Es ist halt einfach kongruent so. Ne? Und ich habe, jetzt kommt auch ein Geständnis, ich habe auch sehr, sehr lange keine Langhantelkniebeugen mehr ausgeführt. Eigentlich seit meinem letzten Wettkampf im olympischen Gewicht eben nicht mehr.
Kann das nicht stehen lassen, Billy? Wir werden morgen Kniebeugen machen.
Das können wir gerne machen.
Ja, wir machen morgen alle Übungen. Einfach alle. Ja. Jede Maschine im Gym, jede Hantel.
Ich muss Kniebeugen machen.
Nee, aber dass ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich gerade nicht mal Double Bodyweight beugen kann, so, das fehlt mir nicht. Also auch im Alltag nicht.
Doch, aber fehlt dir.
Also ich finde, Double Bodyweight finde ich ehrlich gesagt für jemanden, der nicht voll im Kraftsport drin ist, auch viel. Also es ist echt viel. Also ich finde eine schöne, einfache, also Körpergewicht, Kniebeuge, also mit Körpergewicht auf der Hantel oder irgendwo Richtung 1,5 finde ich auch noch voll easy. Und für mich selber ist auch eben, geht in Richtung, was Billy sagt, ist so, auch Schmerzfreiheit ist ein großer Punkt.
Ja, wow. Stimmt.
Das
ja,
ist so,
definitiv.
Ja, ja. Ich finde halt auch, also bei mir jetzt als doch eher leichtere Person, ich finde es trotzdem schändlich, wenn man nicht die meisten Durchschnittskoffer nach oben bringen kann. Das finde ich einfach. Oder wenn man, weil letzten Endes kann man dann Leuten nicht helfen. Und das ist ja auch, da aus solchen Zuständen will man möglichst schnell raus, wenn man irgendwie einen Bandscheibenvorfall oder so gehabt hätte oder was auch immer, dann wünscht man sich ja unglaublich, dass man gesund wird, damit man nicht von anderen abhängig ist oder damit man auch anderen helfen kann.
Ja.
Und das ist ja, da wird man, wie bei diesem Sokrates-Sprichwort, ein gewisses Maß der körperlichen Ertüchtigung, das ist schon gut. Ja. Also
du solltest nicht komplett degeneriert sein.
Genau, weil sonst ist man einfach nur eine Stütze, nicht eine Stütze, sondern eine Last, genau, ein Klotz am Bein und das ist nicht so geil. Also ich finde...
muss ja auch sagen, wenn du mit der 20 oder mit 30 schon körperlich komplett im Arsch bist, du hast ja noch 40, 50 Jahre mindestens vor dir. Es wird nicht besser,
wenn du nichts machst. Wann soll das besser werden?
Also von selber wird nicht passieren und es ist auch, keine Ahnung, ein klassisches Beispiel, du bist mit Leuten, die mit Kraftsport nichts zu tun haben, du redest mit denen, die sind, keine Ahnung, die sind fett, machen das ganze Jahr über nicht Sport, sagen dann zu dir, ja, hör auf mit den schweren Kniebeugen, weil das ist schlecht für die Knie. Machen die das ganze Jahr über Nieren wie ein Sport und gehen dann Skiurlaub eine Woche, zerschießen sich am zweiten Tag alle Kreuzbänder oder hauen sich die beim Fuß irgendwie ein Band ab, beim Hobbyfußballturnier
Achillessehne gerissen
oder irgendeine Scheiße halt.
Dann ist der Sport schuld.
Und solche Leute sagen dir dann, ja, du musst aufpassen mit den schweren Beugen, weil die sind schlecht für die Knie und schlecht für den Rücken und das ist halt...
ja.
Also ich hatte noch nie Knieprobleme, seit ich schwer beug.
Ja. Mhm. Ja, ich auch nicht.
Vorher beim Fußball öfters.
Ach doch. Aber das war ein Technikfehler bei der Beuge. Da hatte ich einmal links ein bisschen Probleme.
Ich denke, man kann es so beim Kraftsport sagen... Eigentlich sollte man beim Kraftsport sich ja fast als oberstes oder als hohes Gebot machen, dass man keine Traumata-Verletzungen hat. Aber was wahrscheinlich kommen wird, sind natürlich, wie sagt man, Overuse-Verletzungen.
Verschleiß.
Genau. Ja.
Also es kommt drauf, es kommt.
Es kommt. Overuse ist nicht Bizeps-Sehnenabriss. Bizeps-Sehnenabriss ist dumm.
Also es kommt extrem drauf an, in welchem Kontext. Also wenn du jetzt nicht spezifisch trainierst, dann wenn du sauber trainierst und nicht leistungsspezifisch, du wirst dich im Gym nicht verletzen. Außer dir fällt irgendwie eine 25er Scheibe auf den Fuß oder irgend sowas.
Oh, ja.
Aber wenn du als Durchschnittsmensch normal trainierst, nicht leistungsspezifisch, eher bodybuilderisch, du tust ja nicht weh. Das ist in jedem anderen Sport, dort hast du x-faches Risiko.
Ja. Also das muss man ganz klar sagen, es sei denn, du willst es halt unbedingt herausfordern. Das ist halt so,
ja, zum Beispiel, wenn du nicht kommst, du sollst halt jetzt nicht dumm wie Sau sein. Ja.
Also so zwei typische Klassiker. Powerlifting, rundheben, nicht so smart. Ja. Kali, Bizepssehne abreißen, nicht so smart. Mhm. Ja. Das sind so diese ganz klassischen Dinger, wo so also...
Also beim Rundheben können wir jetzt drüber diskutieren.
Ja, man kann natürlich, kann man das diskutieren, aber in der Regel kann man eigentlich mal so sehr pauschal sagen, vermeide es einfach. Und genauso kannst du es auch für die ganzen Kali-Athleten vermeiden, dich so oberkörpertechnisch zu zerlegen, dass deine Bizepssehne in Mitleidenschaft gerät. Generell Schulter vielleicht auch. Ja? Das ist sowas, da kann... Das ist für mich ein Health-Standard, der einfach nicht passieren sollte. Es wird immer die Ausnahme geben, dass irgendjemand irgendwo Schmerzen hat und sich verletzt. Wird es immer passieren, weil wir machen Sport, wir bewegen uns und die Schmerzen wären, selbst wenn du keinen Sport machen würdest, hättest du wahrscheinlich Rückenschmerzen.
Ganz genau, das ist eigentlich der Punkt, den ich haben wollte. Also das Auftauchen von Schmerzen kann so viele Ursachen haben und man kennt halt oft nicht das Szenario B. Also die Parallelwelt, wo man vielleicht das eine nicht macht. Und ich meine, man kann sich eine Sehnscheidentzündung am Computer holen, am Gameboy, beim Geigespielen oder beim Klettern. Also das kommt ganz drauf an. Das sind unterschiedlichste Intensitäten. Du kannst sogar ein Impingement-Syndrom bei der Schulter entweder vom schweren Bankdrücken kriegen, aber auch von... Computerarbeit, glaube ich.
Ja.
Also definitiv. Gibt's. Und oder den Bandscheibenvorfall beim Heben von irgendetwas, entweder mit guter oder nicht guter Technik, oder beim Geschirr abwaschen oder Staubsaugen.
No shit.
Ja.
Das kann passieren. Und es gibt Leute, die haben Halswirbelsäulen, Bandscheibenvorfälle davon, dass die an der Arbeit vor dem Computer sitzen. Mhm. Das passiert.
Mhm.
Ja.
Genau.
Also da darf man jetzt auch nicht zu sehr verurteilen, Sport macht dich kaputt, genauso macht dich nichts tun kaputt. Mhm. Am Ende des Tages, du kannst dich nicht davor schützen, dass mal irgendwas wehtut, egal was du tust.
Genau, also eine Verletzung oder Schmerzen sind ja nicht automatisch ein Anzeichen davon, dass du etwas komplett falsch gemacht hast oder dass du blöd bist. Das finde ich auch wichtig zu erwähnen.
Ja. Es sei denn, du reißt dir die Bizepssehne ab. Obwohl, da muss man
es ist jetzt keinem bei uns in der Runde passiert.
Nein, aber da muss man auch wieder unterscheiden. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat einen Kühlschrank mit jemandem getragen und sich dabei die Bizepssehne abgerissen. Das sind blöde Unfälle.
Das meine ich vorhin mit Traumata-Verletzung. Und ich finde, im Kraftsport sollte man das, also irgendwas, wo irgendwas passiert, wo irgendwas Ballistisches oder so.
Ja.
Und das ist, finde ich, da darf man sagen, das ist ein bisschen blöd, weil es so unnötig ist.
Ja.
Das ist halt wie, wenn man zum Beispiel einen Klettersport macht und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet.
Du seilst dich einfach nicht an.
Zum Beispiel. Also und das finde ich auch...
300 Meter oben in der Luft, so, das Seil, warum?
Und das finde ich halt sehr schade. Ich bin da absolut dafür, also auch gerade als Trainer, dass sowas nicht passiert. Oder auch jetzt eben Beginner im Handstand. Ich finde, da sollte man wirklich so traumatische Erlebnisse den Leuten ersparen. Und das kann man wirklich durch ganz einfache Vorübungen und Vorkehrungen machen.
Übe deinen Handstand nicht zu Hause.
Genau, no kitchen handstands. Ja.
Ja, das ist so einfach.
Ja.
Ich bin das beste Beispiel. Ihr kennt die Story von mir, oder?
Ja. Nee, nein.
Ich habe mir den großen Zeh gebrochen, als ich zu Hause beim Handstand umgefallen bin.
Ja.
Ich bin halt mies dann gelandet auf diesem großen Zeh. Der stand so schräg schief ab. Ich habe dann damals sogar noch dem Dennis kurz ein Foto geschickt davon, sag mal, bist du zu Hause, kannst du mich gerade mal ins Krankenhaus fahren? Ich könnte jetzt nicht selber.
Eben, und das sind halt alle möglichen Sachen, die rumstehen und so. Und
das passiert immer irgendwie dumme Sachen. Ja. Also gerade wenn da irgendwas rumsteht. Ja. Es passiert genau dann immer.
Also Hirn nicht ausschalten ist von Vorteil.
Ja.
Ob du jetzt im Gym bist oder beim Klettern.
Ja. Und heutzutage hat man halt nicht mehr diesen, eben früher war der Auslesemechanismus für Hirnausschalten größer und drastischer. Und heute halt nicht mehr.
Das stimmt. Das
Aber man muss auch, finde ich, sagen, dass richtiger Leistungssport in die Spitze hin auch mit Gesundheit einfach nichts mehr zu tun hat. Aber das wissen die Leute auch selbst so gesehen. Ne? Also, keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass Ray Williams jetzt, keine Ahnung, 470 oder sonst was gebeugt hat, so, dass das jetzt was mit Gesundheit zu tun hat.
Nein.
Schwarz nicht. Absolut. Aber ich gebe euch völlig recht.
Und den würde ich auch nicht als Umzugshelfer engagieren.
Richtig, genau.
Das ist... wahrscheinlich wäre er nicht sonderlich gut und vielleicht auch wäre es mir einfach zu peinlich. Ich meine, der hat seine Mission und lebt die voll. Das ist ja nochmal. Also peinlich, ja, dass ich ihn fragen muss halt. Ich meine, der hat halt definitiv was Besseres zu tun. Das ist so das Ding.
Das meine ich damit. Da bin ich mir sicher, dass er besser zu tun hat, als uns bei Umzug zu helfen.
Also zeitlich, regenerativ und so. Und
ja, das stimmt. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Falsche Person. Ja.
Wobei, ich muss doch meine Standards raushören,
um
den Standard hier zu heben.
Oh. Ja, okay. Jetzt kommen die auf hunderte Zahlen aufgerundeten Zahlen. 100 Kilo Overhead Press.
Ich finde tatsächlich, ein Mann sollte in der Lage sein, sein eigenes Körpergewicht über Kopf zu drücken.
Boah, das ist aber je nachdem schon mega schwierig.
Ja,
aber also,
ich rede jetzt von, das sollte ein Ziel in deinem Training sein.
Mhm.
Dass du nach einer gewissen Zahl von Jahren in der Lage bist, das zu können.
Wollen wir jetzt drüber reden oder willst du erstmal das aufzählen?
Okay. Sternchen für Willi.
Danke.
Fußnote.
100%, ja. Und ich sage das als jemand, der selber auf der Journey ist. Ich habe mein Körpergewicht auch noch nicht über Kopf gedrückt.
Ja.
Ich finde, dass man als ambitionierter Mann im Kraftsport definitiv 200% von deinem Körpergewicht beugen sollte.
Ja.
Das ist so, aber das ist mein persönlicher Standard. Ich setze den auch an mich selber. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde, dass man, das wird jetzt lustig, ich finde, dass man als ambitionierter Kraftsportler in der Lage sein sollte, einen cleanen Muscle-Up zu machen. Egal aus welcher Sportart du kommst. Einfach nur, weil du es können solltest.
Ich finde, er müsste sogar nicht mal super clean sein. Er soll einfach nicht crossfit-mäßig scheiße aussehen.
Genau.
Aber so ein bisschen, so ein kleiner Knee-Kick, mein Gott.
Ja. Kann auch ein schöner Ringmuscle-Up sein.
Ja.
Finde ich okay. Ja. Heben finde ich ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite sagen muss, je nachdem, wie das Körpergewicht einer Person ist, also ich sag mal, Double Bodyweight zu beugen, ist für die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben wahrscheinlich möglich, sei denn, du bist halt jetzt wirklich durch irgendwelche körperlichen Sachen, keine Ahnung, total behinderter Femur und so, sehr eingeschränkt, aber jetzt mal so der Standardmensch, der beugen kann, ist das eher erreichbar. Ich würde gerne sagen, Triple Bodyweight heben, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, das kommt jetzt auch ein bisschen krass drauf an, wie viel du wiegst.
Ja, 100 Pfund.
Nachdem du es vorhin hochgerechnet hast bei dir.
Das war ich schon vorher bewusst. Ne? Aber 300 heben ist halt echt eine andere Nummer, als wenn du, keine Ahnung, 80 Kilo wiegst und nur 240 heben musst. Das ist dann in der Totalen des Gewichtes so abgespaced.
Ja, oder 60 und 180. Also
vielleicht liegt es auch an meinem Mindset-Problem zu 300 Kilo.
nee, da stimme ich zu. Und beim Kreuzheben, also vor allem beim Conventional, wenn man halbwegs gute Hebel hat, dann ist halt doppeltes Körpergewicht, damit kannst du fast einsteigen. Das ist halt so.
Ja, ist sehr schnell erreicht.
Es ist super schnell, also das kannst du je nach sportlichem Hintergrund, aber vielleicht noch kein Kraftsport, hast du das in 6 oder 8 Wochen theoretisch oder von mir aus in 12 oder auch in einem halben Jahr, aber das ist halt das Ding an diesem, wenn die Hebel halbwegs gut sind beim Kreuzheben, dann ist das doppelte Körpergewicht halt super einfach. Das spreche ich halt aus Erfahrung. Das ist so, eben, das ist für mich selber ist es eher das Minimalziel halt. Aber das liegt daran.
12 Wochen würde ich dir nicht unterschreiben.
Nee, würde ich auch nicht.
Aber so ein Jahr, in der Regel ja.
Ja, locker.
Aber
locker.
Das ist halt jetzt auch wieder so, eben, da sind wir wieder bei den Timeframes. Ne? Das ist halt super individuell.
Ja, ich sag, wenn die Hebel besonders gut sind und wenn man vielleicht ein bisschen irgendein Sport wie Judo, Leichtathletik, Turnen wäre ja auch einfach, weil dann ist man meist leicht und so. Und, ja.
Wo ich noch einen Standard für mich setzen würde, so, ich finde, man sollte auf jeden Fall halbes Körpergewicht pullen können.
Ja, das mag ich auch gern. Ja.
Das finde ich einfach gut, auch wenn du ein 100-Kilo-Mann bist, dass du dich auf deinen Arsch setzt und deine 50 Kilo pullst. Ich weiß, dass das jetzt so Ziele sind, die sind natürlich höher. Na, aber
ist okay, wenn du sagst, das sind deine Standards an dich.
Genau.
Ist doch geil.
Ne? Und ich finde, du solltest dein eigenes Bodyweight dippen können.
Ja.
Es ist auch echt ambitioniert. Oh. So, auf der anderen Seite so, das ist für mich, wären das jetzt gerade 104 Kilo. Das ist jetzt auch nicht wenig für mich so, ne?
Ja.
Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, Matthias, was wiegst du jetzt?
68. Ich habe draufgepackt, genau, ne?
Das kannst du wahrscheinlich relativ schnell dippen.
Ja.
So, dafür bist du aber mit anderen Übungen dann vielleicht mehr.
Dafür mag ich Dips gar nicht und in meinem Training habe ich oft momentan lieber mehr Gewicht an mir dranhängen für Klimmzüge als für Dips. Komisch, aber es heißt nicht, dass ich nicht mehr dippen kann, aber ich mag es lieber bei den Klimmzügen. Es fühlt sich so gut an und das andere ist so. Oh.
Aber das ist halt das Ding, die also nicht nur Biomechanik im Sinne von Armlänge und sonst was, sondern auch der Federungswinkel der Muskulatur macht halt einen riesen Unterschied. Und was für einen Winkel die Sehnen ansetzen und sonst was, ihr kennt das, ihr seid für manche Bewegungen könnt ihr halt und manche halt nicht so gut. Ja. So, ne? Und ich kann das, also overpressen, also ich finde deine Standards cool. Ich habe für mich jetzt keine persönlichen, keine Ahnung, das sind einfach nur Zahlen. Aber als Beispiel von der Unverhältnismäßigkeit, ich bin wahrscheinlich der einzige Strong First Instructor, männliche, der keine 32 pressen kann. Kann ich einfach nicht. Und ich mache wirklich seit knapp 10 Jahren Kraftsport und ich habe hin und wieder viel Overwork gemacht. Mhm. Ich habe es jetzt nicht krass drauf angelegt. Und zum Beispiel einen einarmigen Klimmzug, den habe ich irgendwann mal probiert vor 6 Jahren Muskelkater und habe festgestellt, oh, ich kann den. Also so war das halt. Und da weiß ich nicht. Ja. Das ist halt immer super, crazy, je nachdem, was für eine Bewegung es ist, was für ein Ablauf. Ne?
Wo du gerade Strong First erwähnst, ich finde, es gibt noch eine Sache, die ich persönlich einfach an mich stelle.
48er pressen.
TGU.
Du solltest dein Half-Bodyweight damit aufstehen können.
Ja.
Einfach als Turkish Get-Up. Das solltest du können.
Ja.
Aber ich habe gerade für mich auch gemerkt, so, das ist eigentlich auch so, wahrscheinlich bei jedem von euch gerade so, jedes Mal, wenn Nick irgendwas gesagt hat, was man kannte, hat man so klammheimlich genickt. Mm. Und wenn irgendwas kam, was man nicht kann oder was halt weit entfernt ist,
Das ist das, ne? Man mag immer die Sachen nicht, von denen man weiß, dass man das nicht kann. Und dann sagt man so, das ist doch blöd. So.
Ja.
Aber auf der anderen Seite so, nimm das doch als Challenge,
dahin
irgendwann zu kommen. So, ne? Dass du irgendwie sagst, guck mal, ich habe zum Beispiel 2014 mit dem Falk besprochen damals, dass wir irgendwann Double Bodyweight beugen. Das weiß ich noch. Mhm. Da haben wir drüber geredet.
Ja.
Ich habe es jetzt gemacht. Falk, wenn du das hier hörst, du noch nicht. Es hat gebraucht, ja, aber ich bin irgendwann da angekommen. Und ich finde, dass das wichtig ist, dass man sich so bestimmte Kraftsport-Goals setzt und die dann durchzieht. Und das kann jetzt aber auch genauso auch sein, dass du vielleicht sagst, ich möchte irgendwann in meinem Leben mal die 100 Meter unter 12 Sekunden sprinten.
Ja.
Finde ich auch ein richtig extrem geiles Ziel.
Ja.
Weil es ist sauschwer auch, wenn du nicht der beste Sprinter bist.
Und da würde ich sagen, weiß nicht, ob das jeder kann.
Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann es nicht jetzt.
So also jetzt sehen wir nicht, aber,
mehr, aber auch also Geschwindigkeit und Schnellkraft ist super, also die Trainierbarkeit sei jetzt dahingestellt. Ja.
Ich hatte das auch wieder ein bisschen, eine kleine Anekdote mit dem einarmigen Klimmzug und mein Vater hat mir, als ich so 14, 15 war, einfach erzählt, dass sein Sportlehrer, der war badischer Zehnkampfmeister, der konnte sich anscheinend mit einem Arm hochziehen.
Geil.
Dann hatte ich das im Hinterkopf, dann konnte noch bei mir im Freundeskreis, konnte das dann einer, der auch krass giftet war, also eigentlich war seine Sportart Volleyball, aber der hatte so verdammtes Muskelwachstum und die Ausprägung. Dann hatte er mal irgendwann seine 100 Liegestützen gemacht, dann einen einarmigen Klimmzug, also ganz krass. Julian hieß der. Und dann habe ich halt immer mehr trainiert, dann habe ich mich drauf trainiert, bis ich so mir ungefähr die Hälfte vom Körpergewicht dranhängen konnte. Und dann habe ich auf der Seite beastskills.com, sauschöne Seite, sehr, sehr oldschool.
Die ist wirklich, ohne Scheiß,
die ist seit 10, 12 Jahren.
Ja.
Mindestens, das weiß ich halt, weil eben damals habe ich drauf geguckt und dann kamen mir dann Übungen, wie man vielleicht drauf trainieren könnte. Und dann habe ich das gemacht und ich weiß noch, mein erstes Training im Jahr 2011, war vielleicht 3. oder 4. Januar, habe ich mit links und rechts einen einarmigen Klimmzug machen können. Und dann war das Spannende, dass das mir für 5 oder 6 Jahre ein On-Off-Skill war. Und ganz lustig, weil 2015 war ich extrem stark für meine Verhältnisse. Da habe ich auch das Strength Wars gemacht. Da habe ich in Stuttgart die Pull-Ups gewonnen mit plus 32 Kilo.
Den World Cup, ne?
Genau, und da habe ich auch ein paar Leute weggehauen, die das vielleicht gern vergessen hätten. Dave, Paul, Adam Raw. Gut, er kam da gerade aus.
So angepisst.
Die waren sehr angepisst. Und ich muss eine Sache muss ich fairerweise sagen. Yevgeny hätte ich damals nicht geschlagen, aber die Stange war für ihn zu niedrig aufgestellt. Der ist 1,97 und ihm wurden dann halt auch, muss man zum Teil sagen, zu Recht Sachen abgezogen, weil er halt immer wieder an den Boden gekommen ist. Und dann hat er irgendwie so 13 oder sonst was Wiederholungen. Ja, wie auch immer.
Das war ein schöner Tag.
Ich kann es mir vorstellen.
Und dann 2017, nach langem auch schlechter und anders trainieren mit dem Armdrücken, dann habe ich nochmal super systematisch und auch nochmal mehr so krafttrainingsmäßig auf den One-Arm-Pull-Up trainiert, weil das ist ja manchmal das Problem, wenn ein Skill so im 1RM oder eigentlich über dem 1RM liegt, dann denkt man oft leider daran, den muss ich irgendwie mir eher erzaubern, statt dass man einfach mal sich Parameter setzt, wo man Sets und Reps machen kann.
Ja,
habe ich dann gemacht und für mich flat out die beste Übung für One-Arm-Klimmzüge, wenn man schon halbwegs Niveau hat, ist, sich ein Gegengewicht zu nehmen und das an Gurt sich dran festhalten. Das ist besser als ein Gummiband. Das ist
halt qualifizieren.
Genau, es ist viel genauer, es ist viel besser, hat keine komische Kraftkurve. Und das habe ich gemacht. Und seither hatte ich dann den One-Arm als ziemlichen, so fast Baseline-Level. Und ich bin dann auch auf 5 mit links und mit rechts gekommen, was finde ich ganz respektabel so ist.
Ja.
Ja. Und habe den sogar dann noch in ein paar Zeiten und Monate gehalten, wo ich eigentlich schon längst nicht mehr wirklich trainiert habe. Also von
das ist keine Hornhaut.
Ja, genau, eben. Also da hat es dann der Klimmzug sich behalten. Aber wie gesagt, 6 Jahre lang vorher, obwohl ich ihn mal geschafft habe und immer wieder mal geschafft habe, war ich immer so knapp an Überlastung, nicht können. Ja, das war auch spannend.
Ich glaube, dass da auch teilweise echt krass so Synapsenverbindungen, wenn die einmal da sind,
ja,
dann bist du in der Lage, so ein Zeug besser abzurufen.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei dir auch so gelebt,
ja,
dass du jemand bist, der grundlegende bessere Verbindung in sein gesamtes Muskelsystem hat, als vielleicht der andere daneben.
Ich hätte es eher drauf geschoben, dass ich halt einfach vieles gemacht habe an Bewegungen und ich mir das immer ganz gut vorstellen kann.
Genau. Ja. Und ich würde sogar sagen, Synapsen zwischen Hirn und Muskel, aber sogar auch innerhalb des Hirns nur. Ja, weil einfach, wenn du weißt, ey, das ist was, wenn man weiß, okay, ich kann irgendwo dran springen von der Höhe oder ich komme da hoch, ja, dann kommt man da hoch.
Das ist aber auch, glaube ich, so, was, warum ich zum Beispiel relativ junge Athleten von den Trainingsjahren her eher breiter aufstellen würde
in ihrem Skillset oder sowas,
dass ich die nicht so früh spezialisieren würde, so, ja, du fängst jetzt an mit dem Sport und jetzt machst du nur noch die 4 Lifts aus dem Weighted Cali. Oder im Powerlifting hast du es auch ganz oft, dass die Leute dann wirklich nur noch spezifisch die 3 Übungen machen. Spezifizität ist sehr, sehr wichtig, aber ich finde, das fängt erst an, wirklich wichtig zu werden ab einem bestimmten Level. Und vorher solltest du den Athleten möglichst breit aufstellen, damit der halt genau aus diesem, nennen wir es mal Synapsenpool, besser ausschöpfen
kann. Und sehr schön, dass du es eben Trainingsalter sagst, weil vielleicht hatten die Personen ja nicht irgendwie eine Jugend mit verschiedenen anspruchsvollen und vielseitigen Vereinssportarten oder Sportarten. Das heißt eben, man fängt mit 18, 19 oder 25 an und macht trotzdem versucht, ein bisschen eine kleine Base aufzubauen. Ja, ja. Ganz also richtig.
Der Unterschied ist immens bei sowas. Mhm. Ja, mal als so ein kleines Beispiel. Der Raffi, den habt ihr jetzt mitbekommen gehabt, ne?
Ja.
Der hat ja jetzt, also der ist, glaube ich, bekannt geworden jetzt ganz krass durch seinen Dip.
Stabiler Typ.
der hat 132 gedippt. So. Das ist so bei unter 80 Kilo Körpergewicht extrem stark.
Das heißt, komplett geistkrank,
ja. Ja.
Und, also ja, wirklich. Also ja, auch über eine komplett internationalen Ebene. Ja, ja. Damit ist er halt echt abgespaced stark. Und der hat zum Beispiel mir erzählt, ich glaube, dass er das auch im Podcast, ich habe einen Podcast mit ihm aufgenommen, ich weiß nicht, ob wir die Folge nach der hier oder davor raushauen, aber hat er mir erzählt gehabt, der hat halt relativ früh schon viele Sportarten gemacht, so Sachen wie Judo, Leichtathletik und so, und dort haben die aber auch schon Krafttraining gemacht. Bei denen war das schon immer normal, Liegestütze, Klimmzüge und so Sachen zu machen. Der hat in der Schule früher schon, keine Ahnung, was hat er gesagt, 130 Liegestütze hingeknallt.
Ja, aber das ist ganz lustig. Also vor allem Klimmzüge, ich bin mit Klimmzügen quasi geboren, hab die dann auch an meinem Hochbett gemacht. Aber Grüße an Raphael und Tonio. Wenn beide tatsächlich einen Judo-Background haben, also Grappling, Wrestling, Judo,
wird interessant.
Ist sehr spannend, dass sie beide im Push so stark sind und komischerweise im Pull nicht so stark.
Das würde ich nicht unterschätzen. Der Raffi hat einen richtig starken Pull.
Wie viel zieht er so zusätzlich mit?
Er macht einen 25 Kilo Muscle Up.
Das ist sehr gut, aber ich würde jetzt sagen, trotzdem verglichen mit dem Dip, also auch Tonio ist ja jetzt nicht schwach im Pull, aber der Dip, das, ich dachte eigentlich, hatte ich mal eingeschätzt, dass meist im Grappling, dass man sehr stark im Griff ist, sehr stark im Ziehen und so weiter.
Ja, der Tonio wird sehr sicher auch seine 80 pullen, bei über 100 Kilo Körpergewicht extrem stark. Und Raffi pullt auch seine 80.
Schon, aber ich finde immer noch, für mich ist in so einer Sache, aber vielleicht ist es mein Bias, weil ich eben im Pull recht stark bin, aber die würde ich doch als sehr pushlastig bezeichnen. Tonio hat doch irgendwann mal sogar vor 3 Jahren, glaube ich, die 150 Kilo Bankdrücken geknackt. Bei einem Alter, wo ich mir auch so dachte.
Das hat er mit 15, 16 irgendwie so schon gemacht.
Gell, eben, aber das ist für mich krass. Also, ja.
Ja.
Ihr dürft halt auch das Drumherum um die Sportart, das Training nicht unterschätzen. Ne? Also es ist ja nicht nur das Grappeln und das Sparring, was sie gemacht haben werden. Und gut, bei Tonio, finde ich, sieht man aber auch an Ober- und Unterarmlängen, dass er eher für Push ausgelegt ist.
Ja.
Aber da gab es zum Beispiel dieses bekannte Interview von Kimura, so dieser der legendäre Judoka, wo er quasi über seine Daily Routines geredet hat. Und der hat straight gesagt, so ja, 10 Stunden Training eigentlich. Und zwar halt, ne?
Daily?
Ja, daily. Aber halt nicht, ne? Ja, gebt euch das mal. Und zwar ist jetzt nicht unbedingt spezialisiert, alles dabei, ne? Von Sprints bis hin zu und dann auch random Sachen wie, ja, dann habe ich halt jeden Tag meine 1000 Wiederholungen Bankdrücken mit, keine Ahnung, 80, 90 Kilo gemacht. Das hat halt jeden Tag gemacht.
Wahrscheinlich auch Reissäcke schleppen
oder sonst was. Sei es dahingestellt, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ja, je nachdem, aus was für Sport hat man kommt, aber man darf nicht unterschätzen, so das generelle Volumen, was manche Leute reinstecken und vertragen können, vor allem, Alter.
Ja.
Das ist aber auch wieder so ein Ding. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass die meisten Menschen viel mehr Volumen vertragen, als sie glauben.
Ja.
Und dass dieser wissenschaftliche Ansatz von 20 bis 30 Sätzen, so, den man immer so sagt,
das ist ja total aus der Luft gegriffen in Wirklichkeit. Ja,
weil das sind auch immer nur Studien, die oftmals mit Beginnern gemacht werden und nicht mit Leuten, die halt sich echt mal über einen längeren Zeitraum. Erzähl mal einem Crossfitter 20 bis 30 Sätze pro Muskelgruppe. Der wird dich angucken und sich erstmal fragen, was die Muskelgruppe sein soll. Und die andere Sache ist, wenn du die Workload von den Leuten anschaust, das ist viel mehr und deren Körper können das auch alle haben.
Und zumal, es wird ja meist gesagt, wie viele eben Sätze pro Muskelgruppe. Also erstens ist Muskelgruppe schon recht vage und dann ist es ja meist pro Training, was ich sowieso total unwichtig finde. Es ist, finde ich, viel entscheidender pro Woche oder pro 5, pro 10 Tage. Es muss ja nicht die 7-Tage-Woche sein, aber aber eben, das ist ja eigentlich viel interessanter. Eine Trainingseinheit, das ist ziemlich egal. Es kommt ja darauf an, wie oft du trainierst. Du kannst ja auch 2-mal am Tag trainieren und bist noch längst nicht im Übertraining. Das ist...
Also es ist bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich sehr hohe Intensitäten im Training fahre, da ist es ganz klar so, dann komme ich besser damit klar, dass ich nicht so viel trainiere.
Mhm.
Auf der anderen Seite, ich performe meistens doch schon ein bisschen besser, wenn ich frequentiv mehr trainiere.
Ja, ich auch.
Aber Nick, du bist vom Typ her, würde ich auch einschätzen, auch von der Faserverteilung her, du bist halt einfach so ein Workhorse, weißt du? Du kannst viel Volumen wegstecken und auch Higher Reps gut grinden so.
Ja.
Und es gibt aber auch Leute, die jetzt eher schnellkräftige Typen sonst was
und gar nicht
die, der kannst du vergessen, die schießt du direkt in die Verletzung, wenn du mit ein bisschen Volumen ankommst.
Das ist richtig heftig.
Das ist extrem stark, davon abhängig, auf welchem Trainingslevel du bist und auch wie das Ganze rundherum ums Training ist, wenn du, keine Ahnung, eine Phase hast, wo du einfach mies pennst und die Ernährung nicht hinkriegst, das geht bei mir instant runter und zwar massiv.
Ja. Also die Regeneration ist ein Riesenfaktor, der.
Ja.
Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja.
Das ist. Ja.
Fast mal jedes Thema, was wir angesprochen haben, hätte man noch eine Stunde weitermachen können.
Ja, geile Runde. Also mich hat es gefreut. Ich freue mich auf die Tage in Wien. Ich werde endlich auch mal das Gym sehen.
Und trainieren.
Ja, und auch dort trainieren.
Kniebeugen und Deadlifts.
Ja. Ich habe gehört, die haben einen Armdrückstisch im...
Tatsächlich, im aber meistens wird das nur benutzt, um da irgendwelche Sachen drauf abzustellen.
Ja. Ja, eben Armdrücken ist super spezifisch. Das ist also trainingsmäßig sau interessant. Aber nicht immer empfehlenswert.
Als er mir das erste Mal so erzählt hat, habe ich noch genauso geguckt wie du gerade. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und es ist echt ein geiler Sport.
Es ist sau krass, ja.
Weil so ist jeder Sport, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und erst merkt, wie krass es tatsächlich ist. So. Man kann das gar nicht einschätzen.
Sonst so, ne? Aber ich finde ihn sehr spannend, weil er komplett andere Kraftsportkonzepte anstößt zum Teil. Also dort gibt es viele Leute, die ihm extrem High-Rap-Bereich trainieren. Es gibt Leute, die sehr auch mit Maximalkraft trainieren. Das ist definitiv ein Sport, der gezielt versucht, oder wenigstens gedanklich gezielt versucht, die Sehnen auch zu kräftigen. Sehr, sehr, sehr spannend, sehr vielseitig und sehr spezifisch. Ja. Aber das hole ich jetzt auch nicht weiter aus. Ja.
Alright, das hat mir gut gefallen. Wo kann man euch erreichen, wenn man euch erreichen will? Wenn man irgendwelche Fragen hat, Bill Gunn.
Das Wadenprogramm.
Möchte ich erreicht werden? Nein, Quatsch. Ja, das Wadenprogramm wird so wahrscheinlich Mitte des Jahres released. Und tatsächlich, weiß ich nicht, auf Instagram heiße ich Billy Westside, da kann man schreiben. Und sonst meine Website ist wokenstrength.com, die ist aber noch nicht ganz fertig. Aber könnt trotzdem vorbeischauen.
Ja, ich habe keine Website, aber ihr könnt mich sowohl auf Facebook unter Matthias Kegelmann anschreiben. Man findet mich in Instagram auch, wenn man Matthias Kegelmann sucht, aber ich heiße dort Plant Aesthetics. Aus Gründen. Genau, schreibt mich einfach an. aus Gründen früheren Pflanzenwahns. Mir ist damals nichts Besseres eingefallen.
Können wir den Namen umändern in Steak Aesthetics?
Nee, das fände ich genauso bescheuert.
Aber es wäre voll lustig.
Aber ich habe jetzt immerhin genauso gesagt.
Und bei mir auf Instagram oder Facebook einfach Manuel Kisilak eingeben oder auch unter manuelkisilak.com. Wenn du dreifaches Körpergewicht heben willst und massiv werden willst, dann führen wir den Kampf gegen Dünnheit und Schwäche.
Das ist doch mal ein Pitch, ne?
I like that. Sehr gut. Gut. Hat mir gefallen. Hör wieder rein. Wenn du diesen Podcast, wenn er dir auch gefallen hat, share ihn bitte.
Teilen und verlinken.
Ja, das wäre sehr geil.
Manuel, Billy, Nick.
Das war jetzt aber auch geistkrank lang, oder?
Das war richtig lang, aber geil.
Ja.
Okay.